Wie viel ich? Fragen zur Selbstbestimmung. Ein Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Frau Winkelmeier-Becker, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir sprechen über ein sehr emotionales Thema, Abtreibung. Der Paragraph 218 ist im Strafgesetzbuch geregelt. Die Ampel hat im März 2023 und auch in ihrem Koalitionsvertrag geregelt, die Frage des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen. Ich freue mich, dass ich heute mit Elisabeth Winkelmeier-Becker, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Rechtsausschusses, sprechen darf. Ich freue mich auch, dass Prälatin Dr. Anne Gideon heute bei uns ist und wir gemeinsam über dieses sehr sensible, schwierige, emotional manchmal auch aufgeladene Thema sprechen können. Frau Winkelmeier-Becker, Selbstbestimmung ist ein Grundrecht in unserer Verfassung. Wo endet für Sie Selbstbestimmung, gerade auch im Blick auf den Schwangerschaftsabbruch?
Zum einen endet die Selbstbestimmung der Schwangeren natürlich auch beim Lebensrecht des Ungeborenen. Hier haben wir eben zwei Grundrechtsträger. Und deren Grundrechte sind miteinander abzuwägen oder jedenfalls, soweit es geht, das ist hier besonders schwierig bei diesem Thema, in gewisser Weise in Einklang zu bringen. Ich glaube, dass Selbstbestimmung an dieser Stelle auch zu hinterfragen ist, nach den Einflüssen, denen eine Frau in der Situation einer ungewollten Schwangerschaft ausgesetzt ist. Und die können aus allen Richtungen kommen. Da müssen wir sicher auch in alle Richtungen schauen. Zum einen kann es Einflüsse geben, zum Abbruch zu drängen. Es kann natürlich auch Einflüsse geben, zur Austragung zu drängen und da zu fragen, an welcher Stelle ist der Ort und wie kann man sicherstellen, dass die Frau ihre Entscheidung treffen kann, in der eben beides eine Rolle spielt. Der Blick auf ihr eigenes Leben, ihre eigenen Grundrechte, aber auch der Blick auf das Ungeborene.
Dr. Gideon, der Blick auf das ungeborene Leben. Wie bewerten Sie die Frage der Selbstbestimmung mit Blick auf den Schwangerschaftskonflikt?
Für mich ist es zentral, dass welche Lösung auch immer es gibt, es eine Lösung mit der Frau ist, die schwanger ist. Eine Lösung mit der schwangeren Frau. Das ist der eine entscheidende Punkt. Und der andere Punkt, der mir sehr wichtig ist, zu sagen, das Bild größer zu machen in dem Moment, wo eine ungewollte Schwangerschaft festgestellt wird, ist ein ganzes System betroffen. Mhm. In der Regel gibt es eine Vaterperson, in der Regel gibt es ein familiales Umfeld, vielleicht auch ein kollegiales Umfeld. Es gibt aber auch politische und gesellschaftliche und auch medizinische und soziale Rahmenbedingungen. Und mir und auch uns als Evangelischer Kirche und Diakonie ist es total wichtig, dass Frauen in dieser Situation nicht alleine sind und dass erstmal das der entscheidende Punkt ist. Denn in einem Korridor der Vereinsamung und des Schockes einer Situation, die man sich in der Situation erstmal nicht gewünscht hat, sonst würde man ja nicht über Abbruch nachdenken, ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, weit zu denken und vielleicht auch erstmal in dieser Situation zur Ruhe zu kommen und nicht das Gefühl zu haben, ich bin damit, dass mein Leben sich vollständig von Grund auf ändert, allein.
Es gibt ja in Deutschland seit 1995 einen hart erkämpften, einen hart umkämpften Kompromiss. Mit diesem Kompromiss sagen sehr viele, Situation hat sich befriedet, weil 1993 bis 95 es eine sehr gesellschaftspolitisch aufgeladene Diskussion war. Es gibt natürlich jetzt auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, dieser Kompromiss ist veraltet. Der Kompromiss, gerade mit Blick auf die Selbstbestimmung der Frauen, mit Blick auf das Strafrecht, ist zu eng gesetzt. Wie bewerten Sie das?
Also aus meiner Sicht ist der damalige Kompromiss weiterhin tragfähig und ich setze mich auch politisch dafür ein, dass es bei diesem Kompromiss bleibt. Ich sehe natürlich, dass wir eine Diskussion haben, aber ich denke, es gibt viele positive Argumente für die geltende Regelung. Ich verteidige es auch in beide Richtungen. Also für mich ist ganz klar, dass niemand anders entscheiden kann als die Frau selbst. Und da stimme ich auch Prälatin Gideon absolut zu. Es kann nur die Frau entscheiden. Schutz des Kindes kann auch nur mit der Frau erfolgen. Das ist für mich gesetzt. Das ist klar. Aber auf der anderen Seite braucht man eben auch den Blick auf das Kind und seine Grundrechte. Und ich finde es sehr klug, wie das in der geltenden Regelung eingebracht wird, nämlich in Form einer Beratung. Diese Beratung ist zentral. Sie ist der wesentliche Kern des Schutzkonzepts, das das Bundesverfassungsgericht auch einfordert. Und dieser Schutz besteht darin, dass eben das Kind seine Rechte zur Sprache gebracht werden, dass informiert wird darüber, welche Möglichkeiten es gäbe, um ein Leben mit dem Kind auch möglich zu machen. Also alles das, was ermutigen kann, sich für das Kind zu entscheiden. Das ist Inhalt der Beratung. Aber im Anschluss an die Beratung obliegt es der Frau, die Entscheidung zu treffen, mit der sie selber auch leben kann. Und das, finde ich, insgesamt ist eine ausgewogene Regelung, die beiden jedenfalls versucht, gerecht zu werden, so schwer das in diesem Fall auch ist. Aber jedenfalls, diese Herangehensweise ist da und es wird so gut umgesetzt wie möglich. Und dass es eben auch zu einer gesellschaftlichen Befriedung beigetragen hat, das unterstreicht nochmal, glaube ich, dass wir hier den richtigen Ansatz haben. Und aus beiden Gründen ist es mir wichtig, weil es eben beide Seiten betrachtet und weil es eben auch eine politische Befriedung herbeigeführt hat. Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
Prälatin Dr. Gideon, ein Kompromiss politisch ausgehandelt, aber natürlich auch theologisch. Was bedeutet es, Kompromisse zu schließen? Und wie bewerten Sie auch mit einem theologischen Blick einen Kompromiss, der hart erkämpft ist, immer wieder in der Kritik steht und momentan vielleicht mit allem, was kommt, auch politisch kommt? Wir rechnen damit, dass im April die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 vorliegen. Was bedeutet für Sie, Kompromisse zu schließen? Und wie würden Sie diesen Kompromiss auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer Gesellschaft bewerten?
Ich bin mit der Existenz dieses Kompromisses groß geworden, Bundesrepublik West, Sozialisation, und bin mir dieses Wertes sehr bewusst. Ich glaube, dass es kostbar ist, und gerade wenn man in andere gesellschaftliche, politische Szenarien guckt, in den USA oder in Polen oder auch in Irland, sieht man, wie aufgeladen ein solches Thema werden kann, und diese Form der Debatte wünsche ich mir für Deutschland nicht. Ich bin auch zugleich im Kontakt mit Menschen, die eben gerade im diakonischen Kontext in der Beratung, in der Schwangerschaftskonfliktberatung arbeiten und die eben erleben, dass der Kompromiss die Situation nicht alle befriedet. Also wir hören aus der Beraterin- und Beraterszene, dass der Teil des Kompromisses, der eben im Strafrecht liegt, obwohl er ja de facto eine Art von Aufhebung der Strafbarkeit, also die Formulierungsformel ist ja ausgesprochen geschickt und auch klug, und ich habe auch als Nichtjuristin auch durchaus Verständnis dafür, dass man fast salomonisch ein Zugleich findet, also etwas, was etwas ist und zugleich auch nicht ist, also etwas, was rechtswidrig, aber straffrei ist, ist ja quasi das Fleisch gewordene, Paragraph gewordene Paradoxon, und dafür habe ich auch gerade als Theologin eine große Sympathie. Ich nehme nun trotzdem zur Kenntnis, wie vielen Frauen, auch christlichen Frauen, dieses nicht genügt. Also die Form der Selbstentscheidung oder der Entscheidung für ein Leben mit Kind, sie nicht sich abgenommen wissen wollen und sie das als eine paternalistische Form der Entscheidung trotz der Kompromisshaftigkeit empfinden und diesen Paragraphen eben eine Rechtsgeschichte anhaftet, von der er sich nicht komplett befreit hat. Und die Frage, dass der Staat oder in dem Fall natürlich dann auch eine im Wesentlichen auch von männlicher Politik oder Gerichtsbarkeit bestimmte Struktur darüber entscheidet, ob eine Frau ein Kind, unter welchen Umständen auch immer es gezeugt worden ist, austrägt oder nicht, das ist für viele ein Gegenargument gegen diesen Kompromiss, und das muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen. Die Ampel hat dieses Thema ja auch aus diesem Grund in den Koalitionsvertrag aufgenommen und die Kommission überhaupt eingerichtet, weil es eben gesellschaftliche Gruppierungen gibt, die damit nicht zufrieden sind. Wir als Kirche wünschen uns natürlich eine Situation, die eine größtmögliche Humanität oder eine größtmögliche Menschenliebe in diesem Diskurs hat und wollen nicht zur Polarisierung und nicht zur Spaltung beitragen, gerade weil wir auch innerchristlich natürlich ein großes Spektrum an Meinungen zu diesem Thema haben. Die Würde des Menschen steht 100% im Vordergrund und auch der Schutz des Lebens steht 100% im Vordergrund, und trotzdem ohne den Willen der Frau in die Mutterschaft zu gehen, in die Austragung des Kindes zu gehen, kein guter Weg zu finden. Und dazwischen ist für mich sowohl seelsorgerlich wie auch theologisch und geistlich ein schmaler Grat zu gehen. Und ich wünsche mir, dass das möglichst unaufgeregt geschehen kann, was natürlich wahrscheinlich nicht gelingen wird.
Frau Winkelmeier-Becker, nicht unaufgeregt geschehen. Glauben Sie, es gibt eine Möglichkeit, eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches zu finden? Oder anders gefragt, warum ist das Strafgesetzbuch der richtige Ort für Sie?
Weil das Rechtsgut, das geschützt wird, ein sehr hohes ist, mit das höchste. Und deshalb ist das, jetzt spreche ich mal als Juristin, systematisch richtig und letztendlich auch angemessen, es an diesem Ort im Strafrecht zu verorten. trotzdem möchte ich sagen, ich kann verstehen, dass es Probleme macht, die ganze Historie von Paragraph 218 zu betrachten und da dann eben doch auch zu erkennen, dass in der Vergangenheit da Regelungen normiert waren, die wir heute absolut nicht mehr akzeptieren würden. Und ich sehe auch, und das belastet die ganze Diskussion, dass da Gründe eine Rolle gespielt haben, die absolut inakzeptabel sind. Ja, Rollenzuschreibungen, patriarchalische Sichtweise, ganz klar, bevölkerungsrechtliche, rassistische Gründe, ja, also im ganzen Verlauf. Dann haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Lebenssituationen von Frauen im Zeitverlauf zu sehen. Wenn ich einen 218 habe in einer Zeit, wo es keinen Zugang zu Verhütungsmitteln gibt, wo es in vielen Lebenssituationen für Frauen ganz schwierig war, sich auch gegen sexuelle Übergriffe zu wehren, da haben wir natürlich eine Kombination von Gründen und Umständen, in denen dann ein 218, der sagt, damit lassen wir dich jetzt allein und du machst dich auch noch strafbar, eine ganz andere Aussage hat. Aber wenn wir eben auf die heutige Situation schauen, dann hat das mit dem, außer der Nummer 218 im Strafgesetzbuch, nichts mehr zu tun. Was wir heute haben, ist eine Regelung, die eben sich ganz bewusst zurücknimmt in der Frühphase der Schwangerschaft. Das war auch der Ausweg, den das Bundesverfassungsgericht damals ja explizit genannt hat. Es hat schon hergeleitet. Wir haben hier Grundrechte und die Grundrechte der anderen Personen führen nicht dazu, dass man hier zu einer Rechtfertigung kommen kann. Das ergibt sich schon aus der Verfassung. Nicht aus der Tatsache, dass es auch im Strafrecht steht, muss man vielleicht auch nochmal bedenken. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, es ist damit trotzdem vereinbar, es ist verfassungsrechtlich zulässig, wenn der Gesetzgeber sagt, in der Frühphase der Schwangerschaft möchte ich lieber auf Beratung setzen und nicht mit dem Strafrecht daherkommen. Weil man eben sagt, keiner kann sich in die Situation der Frau hineinversetzen, sie muss es alleine entscheiden. Trotzdem brauche ich einen Schutz, das ist die Beratung. Aber eben auf dieses Beratungskonzept zu setzen und ganz explizit zu sagen, in der Situation wollen wir nicht mit dem Strafrecht kommen. Genau das ist umgesetzt in der geltenden Regelung von 218 und 218a, indem man sagt, Frauen, die sich eben selbstbestimmt nach der Beratung zum Abbruch entscheiden innerhalb der Frist und dann eben auch bei einem Arzt, die sind aus dieser Strafandrohung rausgenommen. Wir wollen denen keinen Vorwurf machen. Und das machen jedes Jahr roundabout 100.000 Frauen. Und es wird keine einzige in aller Regel strafrechtlich verfolgt, weil alle zurechtkommen mit dieser Regelung. Da gibt es kein strafrechtliches Risiko, weder für die Frau noch für die Ärzte. Und das wird in der Diskussion manchmal ein bisschen anders rübergebracht, wenn man dann von Kriminalisierung spricht. De facto ist es nicht so, dass Frauen hier kriminalisiert werden, sondern sie kommen mit dieser Regelung zurecht, die dann eben mit sich bringt, dass man in dieser Beratung aber doch auch nochmal reflektiert, was bedeutet das für mich, für mein Leben, was hätte ich für andere Möglichkeiten, wieso entscheide ich mich dann letztendlich doch für den Abbruch, was bedeutet das für das Ungeborene. Das ist die Regelung, die im Einklang steht mit dem, was das Bundesverfassungsgericht will, aber das hat auch gesagt, es braucht schon auch das Strafrecht, um das Bewusstsein dafür, dass es eben tatsächlich um ein hohes Rechtsgut geht, um menschliches Leben und nicht um einen Zellhaufen. Dafür brauche ich schon das Strafrecht. Und deshalb habe ich einerseits Verständnis dafür, dass man sich sehr schwer tut mit dieser Historie, dieses konkreten Paragraphen. Trotzdem sehe ich viele Argumente, die sagen, das ist da richtig verortet.
Frau Gideon, wir haben jetzt auch noch mal von Frau Winkelmeier-Becker erfahren, wie wichtig auch mit Blick auf die juristische Perspektive die Pflichtberatung ist. Und Sie haben es angesprochen, Frau Winkelmeier-Becker, viele fühlen sich oder argumentieren, dass sie mit der Pflichtberatung sich kriminalisiert fühlen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, die evangelische Kirche bietet ja auch Beratungsstellen an.
Ich halte die Pflichtberatung für wichtig unter vielerlei Rücksicht und in der ersten Stellungnahme des Rates der EKD spielte ja auch eine wichtige Rolle, zu sagen, die Beratung eröffnet überhaupt erst den Horizont. Und Umgang mit Schwangerschaft kann auch etwas mit Informationsstand zu tun haben, kann mit Bildungsfragen was zu tun haben, kann auch was mit der Frage des kulturellen Milieus, in den hinein diese Situation, diese dann eben erstmal ungewollte Situation entsteht, zu tun haben. Und insofern ist eine Beratungspflicht auch ein, ja, kann auch ein Schutz sein vor dem Druck, so rum oder so rum. Also vor dem Druck auf jeden Fall. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Väter auf Abtreibung drängen. Es gibt auch den Druck, dass in einer familiären Konstruktion bei Minderjährigen auch die Familie auf Abtreibung drängt und der junge Mensch, die junge Frau es gar nicht unbedingt will. Mhm. Es sind ja verschiedene Konstruktionen denkbar, unter denen eine Beratung auf jeden Fall den Raum öffnet. Also uns ist es wichtig, oder auch mir auch persönlich ist es wichtig, dass man nicht in so eine falsche Dichotomie hineingerät von Pro-Life oder Pro-Choice. Denn diese nun verengt es und führt einfach auch zu Diskurskulturen, die aus meiner Sicht genau auch diesem einerseits im Grundrecht des Lebens, aber auch andererseits des heiklen und auch schambesetzten einer solchen Situation überhaupt nicht gerecht werden. Was nicht möglich ist, leider Gottes, sonst würden wir dieses Gespräch nicht führen. Am liebsten würde ich diese Debatte entpolitisieren und viel stärker in den Raum des Diakonischen holen, in dem Beratung eine Selbstverständlichkeit ist und vor allen Dingen auch ein soziales und auch finanzielles Umfeld eine große Selbstverständlichkeit ist, in dem Menschen unterstützt werden. Ich weiß auch aus dem Umfeld, aus meiner Zeit als Gemeindepfarrerin, dass junge Frauen oft gar nicht wissen, wie in Anführungsstrichen jetzt wichtig dem Staat das werdende Leben ist. Also was es alles an Elterngeld, an Schwangerschaftsunterstützung und auch an einfach an Optionen gibt, in dem Moment, wo man schwanger ist, sich auch helfen zu lassen. Aber dafür, dass man das annehmen kann, ist es eben wichtig, das glaube ich tatsächlich schon, dazu nicht zwingend verpflichtet zu sein. Also damit meine ich nicht zur Beratung, dazu sollte man aus meiner Sicht verpflichtet sein, aber eben zur Austragung nicht unter allen Umständen. Und diesen schmalen Grat nicht in das kalte Licht der politischen Debatte zu zerren, das wäre etwas, was mir viel wert wäre. Aber ich fürchte, das wird in diesem Jahr nicht einfach sein, weil einfach die Dinge auf ein Ja oder Nein gebracht, es wird der Lage nicht gerecht.
Frau Winkelmeier-Becker, Sie sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Warum sagen Sie, diese Debatte über Abtreibung soll geführt werden, auch von der Politik? Oder sagen Sie, lebensethische Themen haben eigentlich gar keinen Platz in der Politik?
Das habe ich nicht gesagt, ne?
Vielleicht auch zu sagen, es ist schwer, lebensethische Themen so stark zu politisieren. Würden Sie da mitgehen?
Ich denke nicht, umsonst ist bei diesen Themen ja der Fraktionszwang aufgehoben. Ist bei diesem Fall, glauben Sie nicht, dass es bei dem Thema sein wird?
Es würde mich jetzt überraschen, aber ich denke, dass hier die Fraktionen der Ampelkoalition schon davon ausgehen, dass sie gemeinsam abstimmen und es nicht eine direkte, explizite Freigabe geben wird.
Nicht wie bei assistiertem Suizid?
Ich weiß es nicht.
Wir wissen ja noch gar nicht, soweit
wissen wir, genau, das steht alles noch in Zukunft zu erwarten und ich habe das auch nicht zu entscheiden. Aber ich denke, dass die Diskussion eher so geführt wird, dass man da von fraktionsweisen Abstimmen ausgeht. Jedenfalls war das bei der Debatte um 219a StGB ja auch so. Das war ja der Auftakt sozusagen zu der Diskussion, die wir jetzt haben.
Also wenn man auch mit Beratungsstellen spricht, kommt ja häufig auch das Argument und auch die Erfahrung, dass die Frauen nicht nur kommen, um in der Schwangerschaftskonfliktsituation diesen Schein zu bekommen, sondern die mehrmals diese Beratungsstellen aufsuchen, weil die Beratung eben ihnen dann auch Möglichkeiten aufzeigt, die Frauen in dieser furchtbaren Konfliktsituation, in der sie sind, weil es entscheidet über ihr Leben in die eine oder in die andere Richtung, das vielleicht auch gar nicht wissen. Das haben Sie beide jeweils auch schon angesprochen. Aber ich finde es trotzdem nochmal so besonders herauszuheben und hervorzustechen, dass die Frauen, die wirklich in dieser Konfliktsituation sind und die irgendwie überlegen, entscheide ich mich zum Ja zum Leben oder zum Nein zum Leben, diese Beratung auch mehr als einmal nur wahrnehmen, um diesen Wert der Beratung auch wirklich für sich in Anspruch zu nehmen. Und das sagen die Beratungsstellen auch, das haben Sie auch eben gesagt, Frau Winkelmeier-Becker, es sind eben auch gerade die Frauen und manchmal auch Paare aus prekäreren Situationen und auch vulnerable Gruppen. Und mit Blick auf die aktuelle Situation sind es wohl auch vermehrt Familien und Paare, wo es um das zweite oder dritte Kind geht, weil sie eben sagen, wir können uns das momentan gar nicht mehr leisten. Und da ist natürlich die Frage, da kommt auch die Politik ins Spiel. Welche Aufgabe hätte denn da auch Politik, da mehr zu befähigen?
Ja, da kommt natürlich die ganze Palette der Maßnahmen und der problematischen Situation für Familien in Betracht. Ich glaube, ganz wichtig war, den Betreuungsanspruch einzuführen ab dem ersten Lebensjahr und vielfach ja auch schon darunter, also die Betreuungsinfrastruktur da auszubauen und auch Zugänge zu machen. Die Wohnsituation ist natürlich auch ein Punkt. Verdienst, Einkommen, das spielt alles mit hinein, wenn Familien sich fragen, schaffen wir auch noch das zweite oder dritte Kind, das ist ganz klar. Also da hat die Politik eine große Verantwortung, die über diese konkrete Konfliktsituation dann hinausgeht, eine kinderfreundliche Gesellschaft zu schaffen.
Frau Gideon, Sie sind nicht nur Kirchendiplomatin für die EKD, sondern auch Seelsorgerin. Was würden Sie aus seelsorgerischer Perspektive diesen Frauen und Familien raten oder zuraten, die eben sagen, es sind die ökonomischen Faktoren, die uns für das Ja zum Leben gerade zweifeln lassen?
Ich bin bei dem Wort Ja zum Leben ein bisschen zurückhaltend, weil das ja auch schon ein eigentlich umkämpfter Begriff ist. Es kann ja auch so ein Ja zu einem Leben als Person oder als Familie sein, zu sagen, ich schaffe nicht mehr als dieses, wenn ich allem gerecht werden will. Wir haben ja auch die Frage Pränataldiagnostik noch gar nicht angeschnitten, müssen wir auch nicht, wenn Sie das nicht wollen, aber die Frage, dass auch Tür und Tor geöffnet wird einer Situation, in der ich nicht nur sagen kann, ich will kein Kind, sondern ich will möglicherweise dieses Kind nicht. Das ist etwas, was ich auch ausgesprochen bedenkenswert und problematisch finde, wo uns natürlich auch gerade die Behindertenrechtsverbände mit ihren Erfahrungen zur Seite stehen. Das finde ich sehr wichtig. Aber für mich als Seelsorgerin ist der wichtigste Punkt, immer wieder zu sagen, ein Kind in diese Welt zu setzen, ist nicht, es ist meine Freude und vielleicht auch mein Problem, aber alles in allem auch nicht weder nur meine Freude noch nur mein Problem, sondern es kommt ein neuer Mensch auf diese Welt und dieser neue Mensch wird auch irgendwann mal Rechte und Pflichten haben und Ausgangsbedingungen, die sein Leben sehr prägen werden, wie wir wissen. Insofern die Art und Weise, wie und ob und mit welchem positiven Umfeld ich auf diese Welt komme, prägt natürlich auch die Frage, wie sich dieses Leben dann entwickelt. Und insofern geht es für mich sehr stark darum, dass diese Debatte nicht eine Debatte ist, die daraus einen Kampfplatz macht, sondern ein konstruktives Feld dessen, wie wollen wir eigentlich leben? Also wie wollen wir leben mit unseren Schwächen? Wie gehen wir mit Vulnerabilität um? Geburt ist das Gefährlichste des Lebens, also für das Kind selbst und auch natürlich für die Gebärende. Und überhaupt mit diesem Leben als einem Gefährdeten umzugehen, ist für mich etwas, von dem ich wichtig finde, dass das auch das besprechbar ist. Und wenn ich so eine Enhancement-Vorstellung habe, die heißt, mein Leben ist eins, was um jeden Preis gelingt und wenn ein bestimmter Faktor nicht trifft, dann haben andere daran Schuld, dass mein Leben nicht gelingt. Das wäre für mich nie eine geistliche oder auch eine christliche Haltung, sondern ich würde immer sagen, wir sind Verwundete eines verwundeten Gottes in einer verwundbaren und verwundeten Welt und in dieser Frage geht es eher darum, wie man sich gegenseitig gut unterstützt und nicht, wie man sich jeweils in Schuldecken schiebt, in denen man irgendwie Opfer seines emotionalen und gedanklichen Korridors ist.
Ich würde noch gerne ergänzen, auch nochmal einen Schritt vor die unerwünschte Schwangerschaft kommen. Es ist ja absolut jedermanns eigene Sache, zu überlegen, will ich jetzt Kinder haben, ja oder nein. Wer dann aber zu dem Ergebnis kommt, ich möchte nicht, grundsätzlich nicht oder in dieser Situation nicht, da ist ja Verhütung eigentlich der naheliegende Ausweg. Und vielleicht sollte man eben da auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Gibt es wirklich den Zugang zu Verhütung? Ist ja auch finanziell erreichbar für jeden. Und ich glaube, da gibt es schon auch noch Dinge, die wir verbessern können. Weil die Kosten auch für regelmäßige Verhütung für die eine oder andere auch schon eine Hürde sind. Und da könnte man viel einfacher diesen Konflikt ersparen. Das wäre ein gutes Element in der Diskussion auch noch.
Das wiederum braucht Aufklärung und auch eine entschämte Debatte über diese Frage.
Ja. Frau Gideon, die EKD hat im Herbst vergangenen Jahres, im Oktober, auch eine Stellungnahme zu der Frage abgegeben, soll bzw. unter welchen Bedingungen kann der Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden. Es gab einige Kritik auch innerhalb ihrer Kirche zu dieser Stellungnahme. Es hat auch zu innerkirchlichen Diskussionen in der Synode geführt. Wie werden Sie innerhalb der EKD dieses Thema jetzt auch mit Blick auf die Ergebnisse, die wir erwarten im April der Kommission, auch nochmal innerkirchlich diskutieren?
Die EKD hat damals auf eine ihr gestellte Frage geantwortet, weil eben die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Regelung von Schwangerschaftsabbruch außerhalb oder innerhalb des Strafgesetzbuchs beschäftigt, ja, ein Experten, also hat zu Stellungnahmen aufgerufen. mit vergleichsweise knapper Frist. Und der Rat der EKD, unterstützt vom Kammernetzwerk der EKD, hat sich dieser Aufgabe gestellt und hat versucht, in der Kürze der Zeit diese Frage zu beantworten oder eine Richtung, eine Antwortrichtung aufzuzeigen, in deren Sinne ich auch argumentiert habe. Also das Festhalten an der Beratungspflicht einerseits und dass die Prüfung einerseits gestufter Konzepte oder Strafrechtlichkeit der richtige Ort ist oder ob es andere Weisen gibt, um das Leben wirkungsvoller gemeinsam mit der Frau möglichst wirkungsvoll zu schützen. In der Tat war das eine Situation, die eine große Debatte ausgelöst hat in der folgenden Synode und die auch immer schon auch nur als Auftakt bezeichnet worden ist. Also auch an den Reaktionen darauf spürt man, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist. Die Formulierung der Stellungnahme meines Erachtens rechtfertigen gar nicht eine solch harsche Reaktion. Mittlerweile ist im Rahmen der Kammernetzwerkstruktur eine größere und auch diverser besetzte Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, an der Diakonie beteiligt ist, aber auch Süddeutsche Landeskirchen und auch sozusagen Kritikerinnen und Kritiker des ersten Stellungnahmeanfangs. Und diese Gruppe ist im Arbeiten und wird Vorschläge, wird Gedenkrichtungen entwickeln, aus denen heraus dann auf den Bericht der Kommission reagiert werden kann, beziehungsweise die Synode dann im November diesen Jahres in der Lage sein wird, sich dazu nochmal zu verhalten. Das heißt, es ist jetzt ein breiter, angelegterer Prozess, der auch auf einen größeren Konsens innerhalb der evangelischen Argumentationsfamilie angelegt ist.
Also wird auch innerhalb dieser großen Familie versucht, einen Kompromiss zu finden?
Es wird zumindest versucht, gut miteinander im Gespräch zu sein, um derjenigen Willen, um die es geht. Und ob das dann möglich sein wird, knackigen Kernformulierungen zu kommen oder ob man bestimmte Dinge nebeneinander legt, das wird man sehen. Also man wird vor allen Dingen Kriterien natürlich aufstellen und das ist ja auch gut verantwortet, der Hermeneutik, die nicht in Schwarz und Weiß sich erschöpft, sondern die wirklich sagt, was kann das bedeuten, in möglichst guter Weise Frauen und Familien und Leben zu begleiten.
Frau Winkelmeier-Becker, in der aktuellen Diskussion gibt es immer wieder Kritikerinnen und Kritiker der jetzigen Regelung, die sagen, völkerrechtlich ist die Regelung, die wir in Deutschland haben, überhaupt nicht zulässig. Sie ist völkerrechtskonform. Wie bewerten Sie das?
Aus meiner Sicht ist sie völkerrechtskonform, weil sie in dieser Phase des ersten Drittels in der Schwangerschaft ja genau unter gut machbaren Bedingungen den Zugang zu einem medizinisch legeartis durchgeführten Abbruch ermöglicht. Und wie gesagt, die Praxis zeigt, dass das so auch wahrgenommen wird, ohne dass Probleme entstehen. Und das, was wir haben, ist, denke ich, auch das, was eben dem schmalen Grat entspricht, den das Bundesverfassungsgericht aus diesem Widerstreit der beiden Grundrechte eben skizziert hat. Und wenn jemand jetzt argumentiert, das internationale Völkerrecht würde darüber hinausgehen, dann ist immer noch der Maßstab das Verfassungsrecht. Das ist der höhere Maßstab. Und von daher gehe ich erstens davon aus, dass es dem entspricht, weil es eben diesen Zugang außerhalb des Strafrechts ermöglicht und das auch in der Praxis funktioniert. Und weil eben auch das Verfassungsrecht, das diesen Weg so vorzeichnet, das höherrangige Recht wäre. Im Übrigen, wenn man sich die Regelungen in anderen Ländern um uns herum anschaut, die wären auch unter dem Maßstab, ja, dass die völlige strafrechtliche Sanktionslosigkeit bis zum Ende praktisch der Schwangerschaft, bis zum Beginn der Geburt, der Maßstab sein sollte. Gemessen daran gäbe es kaum Länder, die das erfüllen. Ich denke zwei Länder, Kanada und Neuseeland, soviel ich weiß, aber Frankreich hat eine Frist, die Niederländer haben eine Frist und also auch die anderen europäischen Länder. Also von daher finde ich die Aussage, dass das völkerrechtlich geboten sei, schon mutig.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.